Die Presse. Eigentlich gelten Kryptowährungen als besonders sicher, zumindest technisch. Doch mit steigenden Kursen nimmt weltweit auch die Zahl gewaltsamer Überfälle auf Kryptobesitzer und Besitzerinnen zu. In den USA, in Frankreich, in Dubai und zuletzt sogar in Österreich geraten Menschen ins Visier von Tätern, die nicht auf Bargeld aus sind, sondern auf digitale Vermögenswerte. Wie kommt es zu diesen sogenannten Ranch Attacks? Wer wird da angegriffen und warum gerade jetzt? Darüber spreche ich heute in dieser Folge mit Beate Lammer, unserer Kryptowährungs- und Bitcoin-Expertin. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Und mein Name ist Anna Wallner. Hallo Beate.
Hallo Anna.
Schön, dass du mal wieder da bist im Studio bei uns. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich dich als Finanz- und Börsenexpertin zu einem Kriminalfall befrage, aber der Fall ist sehr außergewöhnlich und darum habe ich mir gedacht, ich lade dich dazu ein. Wir wollen nicht nur darüber sprechen, aber zuerst möchte ich von dir wissen, was du dir gedacht hast, als klar geworden ist, dass bei diesem Mordfall in Wien offenbar Kryptowährungen eine Rolle gespielt haben.
Ja, das ist natürlich ein besonders schlimmer Fall, weil es nicht nur ein Raub war, sondern eben auch ein grausamer Mord. Es hat auch mit Kryptowährungen zu tun. Dazu muss man aber sagen, die meisten Gefahren, die von Kryptowährungen ausgehen und die viele Menschen betreffen, sind andere.
Darüber reden wir später auch noch. Aber hier geht es im Kern um etwas, das man eine Ranch Attack nennt.
Genau.
Was ist denn das?
Also das heißt so, Ranch heißt Schraubenschlüssel. Und ursprünglich, habe mich informiert, kommt es aus einem Comic, wo zwei Hacker überlegen, wie sie einen Laptop hacken können. Und dann überlegen sie eben, wir kaufen uns einfach einen billigen Ranch und benutzen den als Waffe. Und Ranch-Attacke wird halt heute verwendet für alle physischen Übergriffe auf Besitzer von Kryptowährungen, um Zugangsdaten zu erpressen.
Ich möchte an dieser Stelle kurz halten, damit wir uns den Wiener Fall genauer ansehen können. Es war im November 2025, also erst vor wenigen Wochen, da wurde in Wien-Donaustadt ein 21-jähriger Mann tot am Rücksitz eines brennenden Autos gefunden. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus. Das Opfer hatte zuvor einen Schlag auf den Kopf bekommen. Die Todesursache dürfte aber ein Hitzeschock oder Ersticken gewesen sein. Kurz nach der Tat wurden dann wiederholt Transaktionen aus der Krypto-Wallet des Opfers festgestellt. Es war bekannt gewesen, dass der Mann im IT-Bereich gearbeitet hat und wohl auch mit Kryptowährungen gehandelt hat. Außerdem hat der Mann in Wien gelebt, stammte aber aus der Ukraine und war dort auch am selben Tag dieses Verbrechens als vermisst gemeldet worden. Zeugenaussagen zufolge kam es vor der Tat zu einer Auseinandersetzung in der Garage eines Luxushotels in der Wiener Innenstadt. Zwei Tatverdächtige gab es, und zwar einen 19- und einen 45-jährigen Mann. Die flüchteten in die Ukraine und wurden dort festgenommen. Bei ihnen wurde dann Bargeld sichergestellt und man konnte auch feststellen, dass sie Kryptowährungen überwiesen haben. Für die Wiener Polizei handelt es sich um einen bislang außergewöhnlichen Fall. International aber nehmen gewaltsame Angriffe im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder Bitcoin zu. 60 Fälle weltweit wurden bisher allein im Jahr 2025 dokumentiert. Im Jahr zuvor waren es nur 40. Viele dieser Fälle klingen wirklich surreal und nach Netflix-Krimi oder Mafia-Film. Beate Lammer erinnert mich daran, dass es auch noch andere Verbrechen im vergangenen Jahr gab, zum Beispiel eines, bei dem sehr bekannte Menschen involviert waren.
Dazu muss man sagen, nicht alle enden mit Mord. Das ist zum Beispiel der Fall des Ledger-Chefs, der war auch sehr, also ein Ledger-Mitgründer. Ledger ist ein Hardware-Wallet und der ist entführt worden und sein anderer Ledger-Gründer ist eben erpresst worden und sie haben ihm sogar einen Finger abgeschnitten, um zu zeigen, dass das ernst gemeint ist. Der hat aber dann überlebt, also der ist von einer Spezialeinheit befreit worden in Frankreich. Mhm. Und die Kryptowerte, die schon übertragen waren, haben auch wieder zurückgeholt werden können.
Aha, das heißt, es ist sozusagen gar nichts verloren gegangen, außer dieser Finger.
Ja,
außer,
ja das reicht
das
auch.
Sagen, ja. Das reicht schon. Ja. Warum haben die einen Finger abgeschnitten?
Um zu zeigen, dass sie es ernst meinen.
Oh, okay, interessant.
Und es gibt eben wirklich Fälle mit Folter, wo halt Leute erpresst worden sind, ihre Kryptowerte rauszugeben. Wobei diese Fälle sehr selten sind. Also jetzt das Narrativ, Krypto zu haben, ist gefährlich, weil da passieren so viele Überfälle. Mhm. das ist falsch.
Ja, eben. Es ist, wie gesagt, auch, wir haben ja gerade die Zahl gesagt, sehr oft kommt es nicht vor. Aber es ist halt jetzt gehäuft. Und wenn das dann so ein Fall ist wie der in Wien, der in die Nähe rückt, dann ist es natürlich irgendwie schon auffallend oder spannend. Eine Frage, die oft kommt, woher wissen denn die Täter überhaupt, dass jemand Bitcoin besitzt? Das steht ja meistens eher nicht im Telefonbuch.
Na, wenn jemand der Gründer einer Krypto-Plattform ist es einmal anzunehmen oder eines anderen Krypto-Dienstleisters wie Ledger. Und dann gibt es eben diese Crypto-Bros, die in den vergangenen Jahren halt damit geprahlt haben, dass sie so reich geworden sind und mit dem Lamborghini herumgefahren sind. Und
oder
die sind dann
Social
halt auch.
Media,
oder halt in Social Media. Es können auch einfache Leute sein, die halt in Social Media sagen, ich habe da jetzt Probleme mit dem Aufsetzen meines Krypto-Wallets, können Sie mir da weiterhelfen? Ich habe so und so viele Bitcoin und so viele andere Kryptowerte. Was muss ich da jetzt tun? Dann wissen Sie es auch.
Gut, das ist genau die Frage, warum ich dich auch eingeladen habe. Weil eben, wie gesagt, wenn man hört, denkt man einerseits an Netflix-Filme, andererseits eher an die Superreichen oder dubiose Typen. Aber die Frage, die für alle relevant ist, die sich mit Bitcoin oder Kryptowährung auseinandersetzen, also Normalsterbliche, was kann man denn eigentlich tun, um nicht in so eine Falle zu kommen? Wie kann man sich schützen? Was sind die Gefahren?
Also zunächst einmal gibt es viele Gefahren. Die häufigste ist, dass man selber seine Zugangsdaten verlegt. Aber konkret gegen solche Übergriffe schützt man sich halt, indem man nicht prahlt, wie reich man ist. Man kann dann auch Multisig-Wallets aufsetzen, also dass nicht ein Zugang reicht, also ein Private Key, um an die Bitcoin ranzukommen, sondern dass man an drei verschiedenen Orten mindestens mit zwei rankommen muss. Dann ist man auch, es gibt auch so Time-Locks, also wo der Transfer erst nach 30 Tagen zum Beispiel stattfindet. Es gibt auch so, man kann sich auch so ein Lockvogel-Wallet anlegen, wo ein bisschen was drauf ist. Und wenn man gefoltert wird, dann gibt man halt Preis, da habt ihr das Wallet und da ist dann.
Also das ist ein bisschen das Äquivalent zur Farbpatrone bei Geldkoffern oder so.
Genau. Aber wie schon gesagt, die meisten Gefahren sind ganz andere. Die häufigste ist, dass man selber die Zugangsdaten verliert oder aber, dass man einer Phishing-Attacke zum Opfer fällt. Also Phishing-Attacken sind viel, viel häufiger. Ja. Also ich persönlich kenne niemanden, der gefoltert worden ist. Ich kenne aber einige Leute, die ihre Zugangsdaten verloren oder in Phishing-Fallen. Sogar intelligente Leute geraten auf den Phishing-Fallen.
Ja, weil da auch die Phishing-Fallen immer ausgeklügelter werden und immer besser aussehen und man einfach reinfällt. Ja. Aber was mich interessiert ist, wenn ich dann wirklich jetzt selbstverschuldet meine Zugangsdaten verloren habe, wie komme ich da wieder ran? Also ist es dann verloren oder gibt es...
Also wenn ich sowohl die Wallet als auch die Seed-Phrasen verloren habe, dann ist es schlecht, dann kommt man nicht mehr ran. Deswegen muss man halt, wenn man Wallet aufsetzt, diese Seed-Wörter notieren und dann halt sicher verwahren, vorzugsweise an zwei verschiedenen Orten. Also so schwer ist es auch nicht, man muss halt nur wissen, wenn ich die Wallet verliere, dann brauche ich ein Backup und das sind diese Seed-Wörter, das sind so 12 oder 24 Wörter, die werden generiert, wenn man die Wallet aufsetzt und die muss man halt verwahren.
Grundsätzlich ist der Eintrag entstanden, wenn man sich, so wie wir beide jetzt auch in Vorbereitung für diesen Podcast, ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dass man sich denkt, okay, da wird jemand unter Gewalt gezwungen, sein Geld herzugeben oder zu überweisen. Warum? Also es wirkt so, als ob das bei Bitcoin viel gefährlicher ist, als zum Beispiel bei Bargeld oder bei einer Bank. Du sagst ja aber eher, naja, also so ist es nicht.
Es kommt vor allem an Bitcoin-Transaktionen oder generell Kryptotransaktionen sind irreversibel. Also wenn ich das überwiesen habe, kann ich es nicht zurückholen. Bei einer Bank kann eventuell die Bank das Konto von dem anderen sperren oder kann das noch rechtzeitig zurückholen. Bei der Bitcoin-Transaktion geht das halt nicht. Das geht nur mit Zustimmung dessen, an dem ich es überwiesen habe.
Das heißt, daher ist es so besonders tricky.
Und das Zweite ist auch, ich kann sehr schnell an sehr große Summen rankommen. Also was ja bei Bankkonten nicht möglich ist, weil wenn da einer ich weiß gar nicht, ob das so geht, dass einer da blitzschnell Millionen irgendwo herholt und transferiert. Aber bei Krypto ist halt so, wenn man alles auf einer Wallet hat, könnte man gezwungen werden, alles.
Aber du hast vorher selbst von diesem einen Fall, von diesem Ledger-Fall erzählt und gesagt, da ging es aber da konnte man es rückwirkend machen.
Ja, wenn man die Täter ausfindig macht und halt sie zwingt, dann geht's ja.
Dann geht's schon.
Okay. Es kommt auch auf die Art der Kryptowährung drauf an. Also das Gute ist ja bei Bitcoin, es ist trackbar, also auf der Blockchain. Man sieht zumindest, wohin die bewegt werden. Jetzt versuchen natürlich diese Täter, das irgendwie zu waschen und durch 100 Kanäle zu jagen und in andere Coins zu wechseln. Aber oft kommt man ihn trotzdem drauf.
Weil das wollte ich gerade sagen. Ist es nicht eh so, dass Handlungsmustern, die Transparenz bei Bitcoin auch ein bisschen schützen kann davor? Dass ja, man dann viel also, besser tracken kann, wo das Geld oder wo die Bitcoins liegen.
Genau, sobald er dann auscasht, muss er schon sehr geschickt sein, dass man ihn nicht mit, also dass man die Adresse nicht mit seinem Namen verknüpfen kann. Aber manche warten halt sehr lange und versuchen dann, das 100-mal hin und her zu schieben. Bei Großsummen wird es halt sehr schwierig, das zu waschen.
Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wenn ich sage, du wärst ein Täter, was wäre dann der Reiz an Krypto im Vergleich zu Bargeld? Das hast du in Wahrheit jetzt eh schon gesagt. Also es ist die großen also, Summen. Es ist
ich würde es grundsätzlich nicht raten. Also, weil man muss schon wirklich sehr, sehr clever sein, dass man da keine Fehler macht und dann trotzdem an diese Kryptowährungen rankommt.
Okay. Wenn wir jetzt den Bogen von diesen Gewaltverbrechen verlassen oder ein bisschen wegzoomen, was würdest du sagen, was war denn das Bitcoin-Jahr 2025, was hat das ausgemacht?
Das Bitcoin-Jahr 2025 hat ein neues Rekord hochgebracht bei $126,000. Das gerät jetzt schon wieder ein bisschen in Vergessenheit, weil Bitcoin seitdem gefallen ist und viele sich mehr erwartet hätten. Aber bis jetzt ist das Muster, dass es alle 4 Jahre einen Rekordhoch gibt und dann halt wieder einen Bärenmarkt, der vielleicht diesmal gar nicht so heftig ausfällt, weil ja auch das Rekordhoch vorher nicht so heftig war. Das ist eigentlich noch nicht gerissen.
Aber es gab ja Anfang Dezember wieder einen Crash, einen Bitcoin-Crash.
Crash ist relativ.
Also aber ist das, ganz der normal. Hat der dazu geführt, dass das Rekordhoch im Jahr 2025 doch nicht so hoch wurde?
Das Rekordhoch war schon im Oktober. Und das war ziemlich genau 1,5 Jahre nach dem Halving. Das Halving ist die Verknappung neuer Bitcoin. Es erfolgt alle 4 Jahre. Und immer 1,5 Jahre nach dem Halving bis jetzt war das Rekord hoch. Und diesmal halt auch nur hätten sich manche erwartet, dass es viel spektakulärer ist und viel höher ist. Und
warum?
Manche glauben noch immer, weil die letzten Zyklen halt viel höhere Hochs gebracht haben und viel stärkere Vervielfachungen. Und diesmal war das halt nicht so eindrucksvoll. Das Rekordhoch davor war $69,000 und jetzt haben wir $126,000. Das ist zwar auch schön, aber manche hätten halt mehr erwartet und darum glauben auch manche, das ist noch nicht, wir sind noch immer im Bullenmarkt und es kommt noch das Rekordhoch, das hat sich nur verschoben. Werden wir sehen.
Wie ist deine Aussicht für 2026?
Wenn das bisherige Muster anhält, ist das wieder ein schwieriges Jahr. Aber es kann sein, dass dann das Tief schon in wenigen Monaten erreicht ist und dann geht es wieder bergauf. Und Bärenmarktjahre sind ja gute Jahre zum Kaufen, wenn man regelmäßig... Ja, genau. Also ich würde gar nicht so versuchen, das zu timen, sondern halt immer so regelmäßig ein bisschen was investieren und das halt streuen.
Von außen wirkt das ein bisschen so, könnte man sagen, Bitcoin ist 2025 erwachsener geworden oder mächtiger?
Das auf jeden Fall. Also es... Die mischen ja jetzt schon Fonds, zum Beispiel bei Fidelity Bitcoin, bei Pensionsfonds in den USA investieren zum Teil in Bitcoin. Also auch institutionelle Investoren sind aufgesprungen. Und es ist überhaupt nicht mehr so das nerdige
Thema. Mhm.
Ja, also sehr viele überlegen Bitcoin-Beimischungen. Und darum wäre es ja normal, dass Bitcoin nicht mehr so stark schwankt, weder nach oben noch nach unten in den letzten Zyklen.
Mhm. Wie lange beschäftigst du dich eigentlich schon mit Bitcoin?
Gehört habe ich zum ersten Mal seit 2013 von Bitcoin. Da habe ich so dummerweise noch nicht ernst genommen und habe ihm so die üblichen Argumente, die jeder bringt. Das hat überhaupt keinen inneren Wert. Was soll denn das überhaupt sein? In Wirklichkeit ist halt Bitcoin, der Wert besteht darin, dass es halt perfektes Geld ist und das Geld so geeignet ist wie sonst nichts. Das habe ich aber damals noch nicht verstanden. Und 2017 habe ich dann zögerlich meine allerersten kleinen Bitcoin-Einheiten gekauft, bin aber damals auch noch viel zu zögerlich eingestiegen. Ja.
Und seitdem beschäftigst du dich immer mehr und mehr damit?
Ja, also ich bin da voll in den Kaninchenbau reingefallen, wie es heißt. Was wirklich interessant ist, also man lernt über Geldtheorie, über Geschichte, sogar ich interessiere mich jetzt mehr für Mathematik und Technologie und Informatik als, also das Bitcoin regt einen dazu an, sich mit allen möglichen Themen zu beschäftigen. Allein schon deswegen ist es
eine spannende Sache. Aber wenn ich jetzt noch einmal zu den Verbrechen zurückkomme, ist das, das, was wir da besprochen haben, ein Phänomen eines Bullenmarktes oder gehört es irgendwie dazu, dass das jetzt, weil Bitcoin breiter geworden ist, einfach jetzt auch normal ist, dass das jetzt sozusagen in den Blickwinkel auch von Verbrechern gerät?
ich weiß es nicht, Verbrecher wissen jetzt auch schon langsam, dass das trackbar ist und dass man schon sehr gut sein muss, wenn man sowas durchzieht. Also vom Bullenmarkt, Bärenmarkt, ich glaube, das ist einfach die Zugänglichkeit, wenn jemand sehr reich ist, damit angibt und dann auch noch schlecht geschützt ist,
ja, es ist
dann versucht man es halt ganz egal, wo der Preis ist.
Okay. Wenn jetzt jemand nach dieser Folge fragen würde, ich habe eigentlich Angst vor Bitcoin, weil sowas möchte ich nicht, was würdest du dieser Person dann antworten?
Ja, dann ist Gold und Bargeld viel gefährlicher noch, weil wenn das weg ist, ist einfach nur weg. Also Bargeld ist nicht trackbar.
Mhm.
Und ja, überfallen werden kann man auch schon wegen kleinen Bargeldsummen.
Mhm.
Und ich kenne wirklich viele Leute, die Bitcoin haben und kann nur sagen, das Gefährlichste ist, dass man einer Phishing-Attacke zum Opfer fällt oder seine Zugangsdaten verliert.
Mhm.
Also Phishing-Attacken sind ja deswegen auch gefährlich. Die können auch passieren, wenn man die Bitcoin bei einer Börse liegen hat.
Mhm.
Da glauben ja viele, das ist sicher, weil da kann ich wenigstens meine eigenen Zugangsdaten nicht verlieren. Aber dann meldet sich halt plötzlich die Börse und sagt halt, also die vermeintliche Börse und sagt halt, es besteht Handlungsbedarf, Hacker wollen da jetzt das ausräumen und du musst ganz schnell irgendwas eingeben, also deine Passwörter eingeben, um es zu sichern.
Mhm.
Und manche Leute, wenn es Probleme haben mit einer Krypto-Plattform, wenden sich dann auch nicht an die Krypto-Plattform, sondern in eine Telegram-Gruppe, was mich auch wundert, aber das passiert dauernd, und sagen, habt ihr auch schon Probleme gehabt mit der Plattform so und so, da funktioniert der Transfer nicht. Und dann meldet sich halt irgendwer und sagt, ich bin von der Plattform so und so, klickt den Link an, ich helfe da dann weiter. Und ja, also.
Aber das ist schon erstaunlich, das ist ja wirklich auch die Parallele zu ganz regulären Bankgeschäften.
Also
es gibt ja auch jetzt immer mehr Fälle, wo Menschen angerufen werden, vor allem Alleinstehende, vor allem Frauen im eher Pensionistenalter, wo jemand anruft und behauptet, er ist von der Staatsanwaltschaft und man muss jetzt zur Bank gehen und man muss ihnen helfen bei der Aufklärung möglicherweise eines Verbrechens, weil die Mitarbeiter in der Bankfiliale sind verdächtigt. Und da gibt es Menschen, die mitgehen und dann ihre Konten leer räumen und also vielleicht nicht Millionen, das, was du sagst, aber ich kenne selbst einen Fall, wo dann jemand mehrere Bankfilialen der gleichen Bank abgeklappert hat innerhalb von 1-2 Tagen im Hintergrund Menschen, die gesagt haben, mach das und eine hohe sechsstellige Summe abgeräumt haben von den Konten.
Ja.
Man fragt sich eigentlich, dass diese Literacy bräuchten offenbar viele Menschen, da nicht hineinzutappen in diese Falle, egal ob es jetzt eben Bitcoin, Bargeld und sonstige Sachen sind.
Wobei ich Opfer von Phishing-Attacken kenne, die sonst eigentlich ziemlich intelligent sind.
Mhm.
Also mir ist es zum Glück selber noch nie passiert, weil ich ein Mensch bin, der im Zweifelsfall nichts tut und man nur denkt, da ist irgendwas Komisches. Aber wenn halt Leute so handlungsorientiert sind und glauben, da muss ich jetzt was unternehmen, dann tun sie halt oft das falsch. Also wenn irgendwas Komisches passiert, was auch immer, lieber mal nichts tun, den Computer runterfahren, keinesfalls irgendeinen Link anklicken und sich dann aktiv bei dieser Plattform eben anmelden und fragen oder halt anrufen.
Mhm.
Aber selber anrufen und nicht über irgendeinen Link anrufen.
Also wir nehmen mit, keinesfalls irgendwelche Links anklicken, damit wir sicher ins neue Jahr gehen. Beate, danke für deine Auskunft.
Mehr Hintergründe zur Kryptokriminalität und Sicherheit und zur Entwicklung von Bitcoin finden Sie natürlich in den Shownotes. Da stelle ich Ihnen wie gewohnt einige aktuelle Artikel zum Nachlesen hinein. Und dann bleibt mir noch der Hinweis darauf, dass Beate Lammer natürlich auch 2026 regelmäßig über Kryptowährungen, Bitcoin und Börsenentwicklungen berichten wird. Bleiben Sie dran. Für heute sagen wir beide nur mehr Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und auf bald. Bis zur nächsten Folge von Was wichtig ist.